Es gab aber schon sehr früh auch eine andere Strömung, so Anfang des 20. Jahrhunderts auch, also von 1920 bis 60 hat man sich um andere Dinge gekümmert und man kümmert sich auch noch weiter um die, aber da kam eine Disziplin hoch und das war der Behaviorismus. Behave, das kommt vom Englischen, das heißt Verhalten, kurzum. Man hat gesagt, der Mensch hat im Grunde eine Wahrnehmung, er nimmt etwas wahr und dann kommt die Blackbox. Wir wissen nicht, was da passiert, aber dann kommt ein Verhalten. Und was in dieser Blackbox passiert, das versuchen wir herauszufinden und zwar mit Hilfe von Experimenten. Man hat das meistens mit Tieren gemacht, indem man Ratten durch Labyrinthe hat laufen lassen, wie der Herr Skinner zum Beispiel, das war so ein Pionier der Behavioristen. Man hat aber auch ganz gemeine Experimente gemacht mit Kindern, die man erschreckt hat und geschaut hat, kann man das auch wieder rückgängig machen. Das dürfte man heute wahrscheinlich so nicht mehr machen, aber man hat eben gesagt, es gibt klare Regeln, warum ein Mensch sich so verhält, wie er sich verhält. Das wurde später jetzt auch wieder relativiert, weil man gesehen hat, das ist jetzt auch nicht der ganz große Stein der Weisen, aber die Verhaltenstherapie hat sich berechtigterweise sehr gehalten, weil man mit ihrer Hilfe sehr viel tun kann und vor allem stützt sich die Verhaltenstherapie auf Beobachtbares. Das heißt, sie mutmaßt nicht, was im Kopfe da so vorgehen mag, sondern sie muss es natürlich auch manchmal mutmaßen, aber im Großen und Ganzen schaut sie, wenn wir dies tun und dies kommt raus und das passiert eben signifikant häufig genauso, dann können wir von einer gesicherten Erkenntnis ausgehen. Und in der Tat gibt es viele verhaltenstherapeutische Maßnahmen, die heute sehr wirksam sind bei verschiedenen Störungen, bei psychischen Störungen beispielsweise oder bei sozialen Störungen, bei Interaktionsstörungen, beispielsweise Gewalttraining, Ängste und so weiter. Schauen wir uns da einen Menschen an, das ist der Herr Pawlow. Herr Pawlow, der lebte Mitte des 19. Jahrhunderts bis ungefähr Mitte des 20. Jahrhunderts und der hatte einen Hund und diesen Hund hat er herangezogen für Experimente. Er hat Folgendes gemacht. Ehrlicherweise muss man sagen, er hat in die Speiseröhre eine Röhre reingeschoben, um Speichelfluss messen zu können, um schauen zu können, wie der Hund reagiert. Das war vielleicht die unangenehmste Sache an diesem Experiment, zumindest für den Hund. Aber ansonsten hat er dem Hund zunächst einmal Essen gegeben und der Hund hat's gegessen. Und dann hat er immer vor der Essensgabe ein Glöckchen geläutet. Und das hat er so oft gemacht, bis er sich gefragt hat, das war Teil des Experiments, was passiert denn jetzt, wenn ich das Glöckchen läute, aber das Essen nicht präsentiere? Gehen wir nochmal zurück, Essen präsentiert, Essen gefressen. Der Hund hat einen entsprechenden Speichelfluss gehabt, schon als er das Essen gesehen hat und hat es eben gegessen. Jetzt hat Herr Pawlow die Glocke nur geläutet, ohne das Essen zu präsentieren. Und was hat der Hund gemacht? Er hat natürlich nicht gegessen, das Essen war ja nicht da, aber er hat Speichel produziert. Das heißt, der Hund hat die Glocke und das Essen miteinander verbunden. Also ihm war klar, wenn die Glocke läutet, kommt das Essen. Auf den Gedanken kommt man, wenn ein Glöckchen läutet, normalerweise nicht. Wenn eine Glocke läutet, denkt man vielleicht an Kirche oder man denkt an Ruhe, wenn vor einer Sitzung die Glocke geläutet wird oder wenn der Butler früher gerufen wurde. Also man hat verschiedene Assoziationen, aber an Essen würde man jetzt vielleicht erstmal nicht denken. Außer man wird klassisch konditioniert, nämlich wenn man jedes Mal, bevor man Essen bekommt, irgendein Signal hört. Das kann eine Glocke sein, das kann irgendwas anderes sein. Und plötzlich ertönt dieses Signal vielleicht von einem ganz anderen Menschen in einer ganz anderen Situation und plötzlich läuft uns das Wasser im Mund zusammen. Und so lernt man. Also Mensch lernt, indem er Dinge auch miteinander verknüpft. Das ist, wie gesagt, die klassische Konditionierung. Und die kommt gar nicht so selten vor, wenn du an eine posttraumatische Belastungsstörung denkst. Da ist es so, dass Menschen, die beispielsweise Krieg erlebt haben, wenn jetzt irgendwo in deren Nähe in Friedenszeiten, viele Jahre später vielleicht, ein Luftballon platzt, dann zucken die zusammen, weil sie eben immer noch gelernt haben, wenn so ein Geräusch kommt, dann musst du aufpassen, dann will dich jemand erschießen. Das ist die klassische Konditionierung und das war natürlich für die Therapeuten eine ganz spannende Erkenntnis. Neben der klassischen Konditionierung setzt die Verhaltenstherapie aber noch auf die operante Konditionierung. Das heißt, hier wird eine Verhaltensweise verstärkt oder sie wird bestraft, um eben die Verhaltensweise zu fördern oder um sie zu unterdrücken. Und das wird beispielsweise mit, ja, eben einer Belohnung gemacht. Und eine Belohnung kann verschiedenartig erfolgen, nämlich indem man etwas Angenehmes gibt oder indem man etwas Unangenehmes weglässt. Ist ja auch eine Belohnung. Und eine Bestrafung kann genauso sein, indem man etwas Unangenehmes gibt oder etwas Angenehmes weglässt. Das kann eine Bestrafung sein. Und im ersten Falle werde ich natürlich schauen, dass die Belohnung wiederkommt und ich werde das Verhalten verstärken, ich werde das Verhalten öfter ausführen. Und im zweiten Falle werde ich schauen, dass das Verhalten seltener gezeigt wird oder bestenfalls gar nicht, weil ich weiß, mir wird sonst etwas Angenehmes vorenthalten oder etwas Unangenehmes wird ins Spiel gebracht. Also die Verstärkung kann einmal eine positive Verstärkung sein. Das heißt, durch einen Verstärker ist das Auftreten eines Verhaltens wahrscheinlicher und folgt dem Verhalten ein positives Ereignis, also eben dieser Verstärker, kommt es zu einer positiven Konsequenz. Und die negative Verstärkung, bei der negativen Verstärkung folgt auf das Verhalten ein Ausbleiben eines unangenehmen Ereignisses. Das wäre dann auch wieder der Verstärker. Und ein negativer Verstärker selbst ist jeder Reiz, der, wenn er nach einer Reaktion entfernt wird, die Reaktion bekräftigt. Wie eben schon gesagt, und bei der Bestrafung gibt es einmal eine positive Bestrafung und in dieser Form des Lernens folgt dem Verhalten ein unangenehmes Ereignis, eben die Bestrafung. Und die negative Bestrafung, dass ein gewünschtes Ereignis ausbleibt, eben wenn ich etwas tue oder etwas Gewünschtes wird entfernt. Und dadurch soll eben das Verhalten in der Zukunft seltener auftreten. Das kannst du dir auch nochmal genauer anschauen, denn es ist gar nicht so leicht, wenn man es hört oder liest, aber wenn man es dann mal verstanden hat, ist es eigentlich logisch. Also alles, was angenehm ist, und das kann auch etwas Unangenehmes sein, das nicht folgt, das verstärkt, und alles, was unangenehm ist, und das kann auch etwas Angenehmes sein, was nicht folgt, das bestraft. Und damit wird beispielsweise in Kliniken gearbeitet mit sogenannten Tokensystemen, dass also Patienten, die ein Verhalten zeigen, das gewünscht ist, einen entsprechenden Plastikchip oder ähnliches bekommen. Und diesen Plastikchip kann man dann einmal im Monat eintauschen gegen Schokolade oder Zigaretten oder irgendetwas aus dem Supermarkt oder wie auch immer. Das heißt, man belohnt, wenn ein positives Verhalten gezeigt wird. Und das funktioniert im Übrigen sogar auch bei psychotischen Patienten, dass man hier entsprechend ein Verhalten lernt. Jetzt mag man sagen, ja, das ist ja wie bei den Tieren. Aber in der Tat, der Mensch ist dem Tier nicht sehr unähnlich. Man weiß, dass der Schimpanse sich sehr, sehr ähnlich verhält wie der Mensch oder umgekehrt ist es. Insofern müssen wir uns darüber nicht beschweren, denn so funktioniert Mensch, so funktioniert unser Geist, zu einem Teil zumindest, dass er eben auf solche Verstärker oder Bestrafungen auch reagiert. Und das ist im Grunde auch das Fundament der Verhaltenstherapie, könnte man sagen. Aber dazu kommen wir jetzt gleich noch. Schauen wir uns noch ein Modell an, das sogenannte SORK-Modell, S-O-R-K. Und S, das steht für Stimulus. Und der Stimulus bezeichnet eine äußere oder eine innere Reizsituation. Wir können ja auch innerlich Gedanken anstoßen, die uns dann zu einem Verhalten führen. Und der Stimulus erfasst die das Verhalten auslösenden Bedingungen. Also in welcher Situation tritt das Verhalten auf? Nehmen wir an, wir stehen im Kaufhaus und bekommen Herzschmerzen. Das wäre der Stimulus, mein Herz. Das S von Sorg. Das O von Sorg ist die sogenannte Organismusvariable und die bezeichnet die individuellen biologischen und lerngeschichtlichen Ausgangsbedingungen bzw. Charakteristika der Person auf den Stimulus. Der Stimulus war also, ich stehe im Kaufhaus, bekomme Herzschmerzen. Die Organismusvariable ist nun, mein Vater ist an einem Herzinfarkt gestorben. Und deshalb habe ich eine sehr negative Einstellung zu diesem Reiz. Oder sogar vielleicht Angst, dass mir das auch passiert. Also zu diesem Stimulus, ich stehe irgendwo im Kaufhaus, ich bekomme Herzschmerzen, kommt die Organismusvariable, dass ich Herzschmerzen schon angstbesetzt und negativ gespeichert habe. SO von Sorg, was ist das R, die Reaktion? Und das R eben Reaktion bzw. Verhalten bezeichnet die Reaktion auf den Stimulus nach der Verarbeitung durch den Organismus auf eben der kognitiven, auf der motorischen oder auf der vegetativen und affektiven Ebene. Also S, ich stehe in einem Kaufhaus, bekomme Herzschmerzen. Der Stimulus. O, die Organismusvariable. Ich bin geprägt durch familiäre Herzerkrankungen. Herz nicht gut. O, R, die Reaktion. Ich gerate in Panik, weil ich befürchte, an einem Herzinfarkt zu sterben, weil eben der Stimulus und die Organismusvariable dahin führen. Und K bedeutet Kontingenz und Konsequenzen. Das bezieht sich auf die Häufigkeit, die Kontingenz des Erlebnisses und je häufiger es eintritt, das Einsetzen einer Verstärkung oder Bestrafung als Folge eines Verhaltens. Das heißt, die Konsequenz, ich meide zukünftig Kaufhäuser, weil ich nach einem wiederholten Erlebnis dieser Art diese Umgebung mit meiner Angst in Verbindung bringe. Also ich stehe in einem Kaufhaus, ich bekomme Herzschmerzen und da mein Vater an einem Herzinfarkt gestorben ist, bekomme ich da ein bisschen Angst. Ich gerate in eine leichte Panik. Jetzt stehe ich 3 Tage später wieder in einem Kaufhaus und irgendwie erinnere ich mich noch an das letzte Ereignis und spüre schon wieder sowas. Meine Angst wird größer und das passiert jetzt noch 2-3 Mal. Stimulus, Herzschmerzen, O, Organismusvariable, geprägt von meinem Vater, der daran gestorben ist, R, die Reaktion, ich bekomme immer mehr Angst, K, Kontingenz, ist jetzt schon das 3. Mal probiert und die Konsequenz, ich gehe einfach nicht mehr in Kaufhäuser. Und das ist das Sorgmodell, dass also alles aus bestimmten Gründen erfolgt, aber wenn man eben diese Gründe kennt und wenn man die Situation kennt, kann man eben auch die Reaktion wieder ändern. Und das macht man zum Beispiel, indem man mit einem Reiz konfrontiert, also indem man direkt in den Reiz hineingeht, der die Angst auslöst. Und das macht man zum Beispiel mit der systematischen Desensibilisierung und dem Reizkonfrontationstraining. Was heißt das? Ich habe eine angsterregende Situation, also nehmen wir die Herzschmerzen. Es erfolgt keine Konditionierung, ich habe keine entsprechende Organismusvariable und es ist eine einmalige Angst- oder Schreckreaktion und ich sage vielleicht, ja, das kann auch vom Rücken kommen. Dann tut manchmal vorne der Brustmuskel weh, das fühlt sich an wie Herzschmerzen. Also das, was viele Menschen machen, ja, tut mal weh, aber ist weiter nicht schlimm. Jetzt habe ich wieder diese angsterregende Situation. Jetzt sind aber die Umstände, der Raum, die Zeit und die Person irgendwie so gestaltet, dass ich sie mit dem Reiz emotional in Verbindung bringe. Also die angsterregende Situation kann mit dem Schrecken quittiert oder mit bisher neutralen Reizen verknüpft werden, wie das Pavlovsche Hund gemacht hat. Im ersten Fall ist die Situation damit abgeschlossen und im zweiten, den ich eben skizziert habe, kann eine Reizvermeidung dann aber zu weiteren Ängsten führen. Denn jetzt erfolgt eine Konditionierung. Der bisher neutrale Reiz wird zum konditionierten Auslöser einer zum Beispiel phobischen Reaktion. Und das eben genau dann, wenn diese konditionierte Angstreaktion bei Konfrontation mit dem Reiz regelmäßig auftritt. Das heißt, das erste Mal im Kaufhaus, ja, kriege ich ein bisschen Angst, das zweite Mal wird schon ein bisschen blöder und das 3. Mal kriege ich richtig Angst und dann regelmäßig. Und diese Regelmäßigkeit führt eben dazu, dass eine wirkliche feste Konditionierung auftritt. Jetzt habe ich mehrere Möglichkeiten. Einmal ein Vermeidungsverhalten. Das heißt, bei Vermeidung der Situation tritt die Angst nicht auf. Also ich merke, wenn ich nicht in ein Kaufhaus gehe, dann kriege ich keine Herzschmerzen und dann tritt die Angst auch nicht auf. Wenn der Reiz gemieden wird, können auch keine gegenteiligen positiven Erfahrungen gemacht werden. Und das ist das Problem an der Vermeidung. Das heißt, wenn ich sage, ich gehe einfach nicht mehr in ein Kaufhaus oder ich mache einfach das, bei dem die Angst aufgetreten ist, nicht mehr, dann habe ich auch nicht die Möglichkeit zu erfahren, dass diese Situation auch mal auftreten kann, ohne dass ich Angst bekomme. Also, je mehr ich einen angstauslösenden Reiz vermeide, umso seltener habe ich die Möglichkeit, die Konditionierung auch wieder zu lösen. Also zu sagen, es passiert ja eben doch nichts, wenn ich beispielsweise unter Menschen gehe oder wenn ich in Kaufhäuser gehe. Und das Problem ist natürlich das, dass sowas jetzt auch überspringen kann. Das heißt, jetzt ist es ein Kaufhaus. Morgen gehe ich in einen kleinen Kaufladen und merke auch schon wieder diese Herzschmerzen. Und irgendwann gehe ich überhaupt nicht mehr raus. Und deshalb kann aus so einer Angstsituation beispielsweise eine Agoraphobie werden, nämlich die Angst, mit Panik besetzte Angst, nach draußen zu gehen, unter Menschen zu gehen. Da geht es gar nicht um ganz große Menschenmassen, sondern generell auf die Straße zu gehen. Und das macht dann eben die Verhaltenstherapie, das heißt, sie macht ein Reizkonfrontationstraining und will damit die Erfahrung erzeugen, dass die Angst in der Situation auszuhalten ist und nachlässt, je mehr ich mich der Situation aussetze und je öfter ich merke, dass mir gar nichts passiert dabei, umso mehr kann meine Angst wieder zurückgehen und ich kann von meiner Phobie lassen. Das ist zumindest die Theorie, die funktioniert auch, aber das ist kein ganz leichter Weg, denn diese Ängste sind in aller Regel sehr, sehr stark. Und diese Konditionierung, also Reiz löst Angst aus, die wird dann durch die neue Erfahrung ersetzt. Sie wird nicht gelöscht. Man spricht zwar von Extinktion, also Löschung, aber löschen kann ich eine Erfahrung nicht, sondern ich kann sie nur überlagern, ich kann sie ersetzen. Und das kann ich zum Beispiel auch machen, indem ich, sagen wir mal, ein Medikament nehme, das zum Beispiel die Angstzeichen, also ein schneller Herzschlag, herabsetzt. Zum Beispiel ein Herzmedikament. Das wird in der Praxis durchgeführt, dass man Menschen mit, sagen wir mal, ganz argem Lampenfieber, dass man denen vorher Herzmedikamente gibt, die eben den Herzschlag runtersetzen und somit zwar eine Angstsituation auftritt, aber die Angstzeichen des Herzklopfen nicht auftritt und plötzlich der Mensch im Laufe der nächsten Male merkt, es gibt gar keinen Grund, Angst zu haben. Und dann wird das Medikament natürlich auch wieder abgesetzt. Und die systematische Desensibilisierung, die funktioniert dergestalt, dass man wirklich schaut, wann fängt denn ein Reiz an, Angst zu machen. Also bei einer Agoraphobie zum Beispiel könnte der Patient dann sagen, sobald ich dran denke oder sehe, dass mein Kühlschrank leer ist, bekomme ich eine leichte Angst, weil dann weiß ich, was passiert. Ich muss nämlich irgendwie dafür sorgen, dass er voll wird. Wenn ich dann aufstehe und zum Kleiderhaken gehe, dann wird es ein bisschen stärker. Wenn ich den Mantel anziehe, wird es noch stärker. Und wenn ich dann die Türklinke in die Hand nehme und die Tür aufmache, wird es fast unerträglich. Und wenn ich dann unten auf der Straße bin, geht es eigentlich gar nicht mehr. Und bei der systematischen Desensibilisierung fängt man eben mit dem kleinsten Angstauslöser an, dass man sagt, nun machen wir mal den Kühlschrank auf und schauen, ob er leer ist. Und was passiert dann? Und der Patient beschreibt dann, was passiert. Das kann man im Übrigen auch in Sensu machen. Also da, man kann das vor Ort machen. Das ist aus meiner Sicht sinnvoller, aber man kann es auch in Sensu machen, dass man sagt, stellen Sie sich jetzt den ersten Reiz vor. Sie machen den Kühlschrank auf. Und man kann dann beispielsweise mit dem Patienten vorher eine Atemtechnik einstudieren. Also ein tiefes Einatmen, das das Herz beruhigt. Das Herz steht in Verbindung mit dem limbischen System. Das limbische System fährt seine Angst herunter. Es gibt also entsprechende Atemtechniken, die die Angst verringern. Und immer wenn eben ein solcher Angstreiz in Sensu oder auch in Realita auftritt, kann man eben sagen, so und jetzt atmen. Atmen, den Herzschlag wieder runterbringen und feststellen, ich kann die Angst in den Griff bekommen, ich habe die Kontrolle. Und dann wird der nächste Reiz angegangen. Also ich stehe auf und gehe zum Kleiderhaken und so weiter und so fort, bis eben der eigentliche Reiz eben auf die Straße gehen nicht mehr so schlimm ist, dass der Patient es gar nicht kann, sondern dass man ihn eben so im Griff hat, dass eben auch dieser letzte angstauslösende Reiz genommen werden kann. Und dann kann eben entsprechend auch eine Extinktion bzw. eine Überlagerung stattfinden und eine Phobie auf diese Art und Weise auch gelöst werden. Schauen wir uns dann noch weitere Techniken der Verhaltenstherapie an. Die systematische Desensibilisierung, die hatten wir eben, das ist die schrittweise Annäherung an die Angst im Geiste oder in Realität. Es gibt das Kompetenztraining, die Aneignung von Verhaltensweisen, die dem Miteinander dienlich sind, also dass man wirklich schaut, wie kann ich mich in der Interaktion verhalten, dass eben ich nicht, wie vielleicht ansonsten, ständig in Fettnäpfchen setze. Es gibt das Biofeedback-Verfahren. Hier macht man Stress oder Angst sichtbar durch Geräte und kann damit ein Feedback geben, vor allem dann, wenn die Angst weniger wird und die Kurve auf dem Gerät auch geringer wird, bekommt eben der Klient ein direktes Feedback über seine Gefühle. Es gibt das Flooding, die Reizüberflutung. Der Angstreiz wird hier in voller Stärke präsentiert, um den Umgang damit zu lernen. Also die Vogelspinne wird gleich auf den Arm gesetzt, sozusagen. Die Tokenprogramme hatte ich schon gesagt. Hier wird Verhalten durch Belohnung verändert, wobei Token in dem Fall eine künstliche Währung ist. Das kann auch anders heißen natürlich. Es gibt die Aversionstherapie. Hier werden unerwünschte Verhaltensweisen mit unangenehmen Reizen gekoppelt, um die Häufigkeit des Problemverhaltens zu reduzieren. Du erinnerst dich vielleicht daran, dass es Medikamente gibt, die, wenn ein Alkoholiker, der eben trocken ist, wieder Alkohol trinkt, dazu bringt, dass er sich unglaublich übel fühlt, also körperlich übel fühlt. Und das wäre so eine Aversionstherapie. Es gibt die verdeckte Konditionierung, das heißt, das Verhalten und seine Konsequenzen werden im Geiste durchgespielt und eingeübt, wie wir es ja bei der systematischen Desensibilisierung im Geiste schon gesagt hatten. Das Lernen am Modell, das kann beispielsweise eingesetzt werden bei Essstörungen, dass man hier Menschen zusammenbringt, die voneinander lernen, wie sie das überwinden können. Und Lernen am Modell ist etwas, was ein Kind von Anbeginn macht, das ist also dem Menschen immanent sozusagen. Es gibt den Gedankenstopp, das heißt, der Patient kann, wenn er merkt, er fängt jetzt an zu grübeln oder er kommt in so eine Angstschiene rein, Stopp sagen, entweder innerlich oder laut Stopp sagen, um dann eben den Gedankenfluss zu unterbrechen und bestenfalls auch nicht mehr aufzunehmen. Das funktioniert im Übrigen auch ganz gut, das kann man auch selbst sich sehr gut antrainieren, wenn man zum Grübeln oder zum sich Verwirren neigt. Die Extinktion, hatte ich schon gesagt, die Löschung, hier wird der bedingte Reiz so oft ohne den folgenden unbedingten Reiz dargeboten, bis der bedingte Reiz eben keine Reaktion mehr auslöst. Also irgendwann wird bei dem Hund, den du vorhin kennengelernt hast, vom Herrn Pavlov, das Glöckchen geläutet und wenn dann beim 20. Mal kein Essen kommt, dann hat der Hund durchaus auch die Möglichkeit zu lernen, dass das wohl doch nur ein kurzes Intermezzo war. Es gibt die kognitive Umstrukturierung, hier werden Gedanken und auch Lebenskonzepte hinterfragt. Hier zum Beispiel von Byron Katie, The Work, das ist ein ganz spannendes Format, in dem man Gedanken hinterfragt und sich wirklich fragt, stimmt das eigentlich, was ich denke? Ist das richtig? Oder ist das nur meine Interpretation des Denkens? Denn es sind ja meistens unsere Interpretationen eines Reizes, die uns Angst machen, gar nicht der Reiz selbst. Also wenn wir von einem Säbelzahntiger sprechen, dann ist es der Reiz selbst, aber dann ist die Interpretation meistens auch die richtige, nämlich dass der uns haushoch überlegen ist. Aber wenn wir eine kleine Spinne sehen, dann ist es eher die Interpretation, die uns Angst macht und nicht die kleine Spinne. Und schließlich gibt's noch das Genusstraining. Und beim Genusstraining wird beispielsweise eine Rosine gegessen und diese Rosine wird wirklich erst genau angeschaut, gerochen, gefühlt. Dann wird im Mund nochmal achtsam auf der Rosine mit der Zunge rumgetastet, bevor man sie denn langsam isst. Und dieses Genusstraining soll eben dazu führen oder führt eben auch dazu, dass man mehr im Hier und Jetzt ist und nicht so sehr in der Vergangenheit und nicht so sehr in der Zukunft ist. Das also sind die Grundlagen der Verhaltenstherapie. Und so wird Verhaltenstherapie im Grunde auch gemacht. Also wenn du dir eine Zwangsstörung einmal vorstellst, bei einer Zwangsstörung muss der Mensch, der Patient bestimmte Handlungen beispielsweise durchführen, also sich die Hände waschen oder putzen oder was auch immer, immer wieder zurückkehren, um zu schauen, ob Geräte ausgeschaltet sind. Und wenn er das nicht macht, bekommt er eine Riesenangst. Und eben weil er diese Angst unterdrücken will, führt er das Verhalten immer wieder aus und dann wird das Ganze ein Selbstläufer. Und hier wird eben auch mit Verhaltenstherapie geantwortet, dass man eben bei dem Patienten ist und bei ihm ist, wenn er eben das Verhalten nicht ausführt und bestenfalls merkt, dass er ja gar keine Angst hat, obwohl er das Verhalten nicht ausführt. Aber was sich da so einfach anhört, ist eben in der Realität auch gar nicht so ganz leicht. Trotzdem ist es eine der besten Therapien, die es dafür geben kann.